ARD.
Europa muss dringend mehr Verantwortung für seine Sicherheit übernehmen. Der Wind der Geschichte weht noch stärker. Die polnische Führung wird dieser Aufgabe gerecht werden.
Nach dem Sieg von Donald Trump sollte Donald Tusk zurücktreten. Ich denke, dass wir uns zu stark als Fans von allem, was hinter dem großen Teich passiert, positionieren.
In Polen.
Nie waren die Beziehungen zwischen den USA und Polen so gut wie heute. Das hat Anthony Blinken gesagt, der US-Außenminister, bei seinem Besuch in Warschau im September.
Und die Frage ist, ob das so bleibt. Denn in den USA wird gewählt. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wurde bereits gewählt. Und dabei steht für Polen richtig viel auf dem Spiel.
Und das schauen wir uns heute an, in Polen. Siemka, herzlich willkommen.
Wir sind Christin Joachim und Martin Adam. Wir berichten für die ARD, für euch also, aus Polen. Und in diesem Podcast berichten wir euch alle zwei Wochen, was gerade so los ist in Polen. Wie sich das Land seit der wichtigen Parlamentswahl vor gut einem Jahr verändert. Und heute, warum die Menschen extrem gespannt, vielleicht sogar noch ein bisschen aufmerksamer als in anderen Ländern beobachten, wer die oder der nächste US-Präsident wird.
Wir sind heute ein bisschen zweigeteilt. Aus den USA kommen wir in der zweiten Hälfte nämlich nochmal zurück nach Polen und gehen an die Grenze zu Belarus. Kennen wir schon, denkt ihr vielleicht. Und ja, die letzte Folge hat sich genau um diese Grenze und die neue harte Migrationspolitik von Donald Tusk gedreht. Aber sie hat vor allem hier gespielt, in Warschau, in der großen Politik. Und das wird heute anders.
Diese Folge, die letzte zum Asylrecht und der Grenze und alle anderen in Polen-Kapitel, könnt ihr sehr gern in der ARD-Audiothek oder auf allen anderen Podcast-Plattformen nachhören, liken, abonnieren und bitte auch weiterempfehlen.
Wir fangen aber nicht in den USA an und auch nicht an der Grenze zu Belarus, sondern unterm Dach, bei uns in Warschau.
Kapitel 32. Polen und die Wahl in den USA.
Witam, witam.
Hallo, hallo.
Unterm Dach im Studio W.
Studio W?
Ich habe mir überlegt, die ganzen Podcast-Buden, die heißen doch alle so Studio irgendwas.
Studio 3, Studio 1.
Genau, und wir sind im Studio W.
Jetzt können wir alle mal raten, wofür das W steht.
Ach so. Ja. Unterm Dach, wir hatten leider keine Zeit rauszugehen.
Aber jetzt zum ersten Mal in unserem, das ist ja eigentlich unser neues kleines Podcast-Studio, wenn wir es mal nicht rausschaffen hier, ne?
Also eigentlich so eine Besenkammer, ganz oben. Aber es soll unser Podcast-Studio werden. Wir arbeiten.
Ich finde es gemütlich.
Und weil wir nicht rausgehen können, haben wir zumindest kulinarisch die richtige polnische Kanone angefahren.
Genau. Also ich finde, es wurde auch wirklich mal Zeit für
was,
die...
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht...
Die echten.
Ogórki kiszone. Mm. Eingelegte Gurken, aber... Nicht irgendwie eingelegte Gurken. Das sind halt polnisch eingelegte Gurken. Achtung. Oh. Also diese Flüssigkeit, in der diese eingelegten Gurken schwimmen, ist sehr trübe. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu den eingelegten Gurken, also die ich zumindest aus Deutschland kenne.
Optisch so ein bisschen morastig, ne?
Stimmt. Und der größte Unterschied ist nämlich, dass die nicht in, wie bei uns, in Essig und Zucker meistens, ist das glaube ich so Essig-Zucker eingelegt, sondern vor allem einfach in Salz, in so einer Salzlake mit ganz viel Knoblauch. Es duftet schon.
Ich erwähne nochmal, es ist ein sehr kleines Zimmer. Wir sitzen jetzt auch schon im Gurkenglas.
Ich bin ganz froh, dass wir heute keinen Gast haben.
Reich mal einer rüber.
Ja, Prost, ne?
Mal schnell go. Angestoßen mit der Gurke.
Oh. Mhm. Wow.
Alter Schwan. Kribbelt auch ein bisschen.
Ja.
Die sind so fermentiert.
Die sind fermentiert, das merkt man sehr gut. Genau, aber es schmeckt schon ganz gut, muss ich sagen. Ich finde es wirklich lecker. Aber es ist auch so tatsächlich was ganz Typisches jetzt für diese Jahreszeit, wenn alle so einmachen. Jeder hat da so sein eigenes Rezept und du kannst ja auch auf dem Markt und auch bei allen möglichen Gemüse- und Obstständen diese fertigen Bundles kaufen, ne? Wo dann halt so Dill dabei ist und Meerrettich und was man halt so braucht, um...
Ein paar Gurken, mindestens so viel Knoblauch.
Ja, richtig.
Ich habe was mitgebracht zum Nachspülen. Könntest du mal rüberreichen?
Ah.
Die guten Horoskop-Säfte.
Ja, das ist ja super. Das hatten wir in der zweiten Folge
ganz
zum ersten Mal. Und jetzt wieder in der 32. Also 30 Folgen später. Was wird uns das Horoskop diesmal sagen?
Ich habe Kirsche, Apfelkirsche und Apfelminz. Also eine große Saftfirma mit kleinen Saftflaschen. Wir sagen den Namen nicht, aber im Deckel stehen so Sinnsprüche.
Ich hab super. Jest der Schneilepsche. Du bist die Beste.
Bei mir steht Razem Rajnie und Rajno, habe ich gerade nachgeschaut, heißt flott, also zusammen flotter.
Ey, der Brust, das nehme ich mal als Motto für diese Folge.
Mindestens so intensiv wie die Gurken, deutlich weniger natürlich.
Deutlich mehr Zucker.
Zucker. Können wir jetzt aus viel Zucker irgendwie eine Brücke in die Vereinigten Staaten bauen?
Heute ist Dienstag, das müssen wir, glaube ich...
Das ist wichtig. Jetzt.
Das ist wichtig.
Wir zeichnen auf am Dienstag,
richtig,
während gewählt wird in den Stane Zjednoczone, also den Vereinigten Staaten. Und das wird auch hier sehr, 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 sehr aufmerksam beobachtet. Was in Polen besonders ist, ist, darüber werden wir heute sprechen, einerseits der Umstand, dass die USA für Polen als Partnerland wirtschaftlich, vor allem aber politisch, sicherheitspolitisch extrem wichtig sind. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Polinnen und Polen in den USA. Nur um direkt mal so eine Zahl reinzuballern. Die Polonia in den Vereinigten Staaten ist über 10 Millionen Menschen stark. Allein in Pennsylvania, und das hat man ja auch gemerkt an den Auftritten sowohl von Trump als auch von Harris dort, ist die Polonia sehr stark. Pennsylvania Swing State, über 880.000 Menschen leben dort. Jetzt ist davon auszugehen, dass die schon auch aufmerksam auf sozusagen polnische Belange schauen.
Wenn man jetzt mal auf die Polen hier in Polen schaut, dann ist es relativ deutlich, wen die sich eher als neuen Präsident bzw. Präsidentin wünschen. Da gibt es eine aktuelle Umfrage auf die Frage, wer sollte denn Präsident bzw. Präsidentin in den USA werden haben. 58,1, also 58% rund der Befragten geantwortet Kamala Harris und 31% wollen Trump.
Bartosz Wieliński, ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge haben wir mit ihm gesprochen, stellvertretender Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, hat das Gefühl vieler Polinnen und Polen, die sich jetzt nicht unbedingt Trump zugehörig fühlen, so beschrieben. Es ist schwer zu verstehen, was mit der Republikanischen Partei passiert ist. Wir erinnern uns noch sehr gut an die Zeiten von Ronald Reagan, der zum Fall des Kommunismus beigetragen hat und in Warschau zu Recht ein Denkmal hat. Wir erinnern uns an George Bush Senior. Es ist schwer, diese Menschen mit Donald Trump zu vergleichen, der einfach ein ordinärer Rüpel ist. Die Amerikaner müssen wählen. Ich sage das mit dem Gefühl schmerzender Machtlosigkeit. Es sind nicht unsere Wahlen, aber wir werden ihre Folgen spüren. Der erste Teil ist sicherlich einer, den jetzt nicht alle unterschreiben würden, auch in Polen nicht alle, aber dieses Gefühl, dass in den USA eine Entscheidung getroffen wird, die für Polen ganz deutlich spürbar sein wird in ihren Effekten, das teilen, glaube ich, doch fast alle hier.
Und Magdalena Chonowicz von OKO.press, die sagt, dass Donald Trump sich zwar bemühe, die Stimmen der Polonia zu gewinnen in den USA, dass sie aber auch Angst hat, dass man nicht ganz ausschließen könne, dass Trump eigentlich nicht gar nicht so genau weiß, wo Polen ist und was genau hier passiert. Also, dass es ihm vor allem um diese Stimmen geht, aber er eigentlich keine Ahnung hat.
Ich habe einen Kommentar gelesen von Bartosz Węglarczyk, das ist der Chefredakteur von Onet, auch einem großen Nachrichtenportal, was auch hier schon ein paar Mal zur Sprache gekommen ist. Der sagte, dass diese Wahl aus polnischer Sicht vor allem im Hinblick auf die NATO entscheidend sein wird. Und ich zitiere mal, daher bedeutet die Tatsache, dass Trump möglicherweise einen Rückzug der USA aus der NATO erwägt, dass niemand, der bei klarem Verstand ist, in Polen seine Kandidatur unterstützen kann. Auch im Hinblick auf Deutschland. Deswegen wollte ich das erzählen, weil ich das sehr interessant fand, weil er sagt, es waren im Wesentlichen die Vereinigten Staaten, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf Berlin auch Druck ausgeübt haben, diese, Zitat Węglarczyk, Romanze mit Moskau zu beenden und sich zum Unterstützer der Ukraine zu machen. Wenn jetzt mit Trump diese Linie sich ändern könnte, besteht in Polen die Sorge, dass, so wie er das hier ausdrückt, man in Deutschland eigentlich nur darauf wartet, dann doch vielleicht wieder freundlichere Beziehungen, nachsichtigere Beziehungen, wirtschaftlich einträglichere Beziehungen mit Wladimir Putin und Moskau eingehen zu können.
Das finde ich jetzt aber tatsächlich relativ gewagt.
Ist eine gewagte These, aber ich fand es interessant, dass das ein bisschen zumindest einen Teil der Stimmungslage beschreibt.
Aber es gibt genauso halt die Peace-Politiker, die ja auch sehr offen Wahlkampf, so quasi Wahlkampf für Donald Trump in den USA machen. Ein bekannter EU-Abgeordneter der Peace ist bei einer Rallye von Donald Trump in Virginia dabei gewesen, hat sich fotografiert und dieses Foto dann auch mit Donald Trump sozusagen in den sozialen Netzwerken verbreitet und ganz klar gesagt, hier, wählt Donald Trump.
Wo sich aber doch einfach alle einig sind. ist, dass diese polnisch-amerikanischen Beziehungen für Polen extrem wichtig sind. Also auch historisch schon. Und zu solchen Gelegenheiten wie der US-Wahl erinnern sich die Menschen hier durchaus daran, dass nicht nur polnische Nationalhelden Kościuszko zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg mitgekämpft haben und es da also irgendwie schon eine Verbindung gab, sondern dass sich die Vereinigten Staaten ganz stark auch für die polnische Unabhängigkeit eingesetzt haben während der Teilungszeit vor dem Ersten Weltkrieg. Also dieser 14-Punkte-Plan von Wilson, da war Punkt 13, glaube ich, war, dass es wieder ein unabhängiges Polen geben soll. Natürlich der Kalte Krieg und die Opposition zu den Kommunisten, bis dann hin zu Ronald Reagan, den Bartosz Wieliński gerade schon erwähnt hat, der als Grund für den Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs in Polen gesehen wird. Und dann natürlich ganz zentral, was auch heute in der Diskussion um den Krieg in der Ukraine in Deutschland ganz gerne übersehen wird, ist so mein Eindruck, die NATO-Osterweiterung, die ja nicht so war, dass die NATO sich jetzt nach Osten erweitert hat, sondern dass die Länder, die aus dem, also quasi mit der politischen Wende aus der sowjetischen Einflusszone rausgekommen sind oder versucht haben rauszukommen, sich mit sehr, sehr großer Mühe in die NATO reingearbeitet haben. Also Polen, die damalige noch Tschechoslowakei, Ungarn, die haben sehr früh 1989, 90 schon angefangen, bei der NATO anzuklopfen und zu sagen, ey, Warschauer Pakt brauchen wir nicht mehr. Wir wollen sehr, sehr gerne bei euch mitmachen und zwar aus einem einzigen Grund, dass wenn Moskau nochmal kommt, wollen wir auf der anderen Seite stehen. Dann wollen wir, dass ihr, und damit sind vor allem die Vereinigten Staaten gemeint und weniger Deutschland oder Frankreich, dass ihr kommt und uns helft.
Das hat sich vor allem auch im vergangenen Jahr gezeigt. Da hat Joe Biden Polen gleich zweimal besucht und Andrzej Duda hat das in seiner Rede damals sehr klar gemacht.
Pana gościć w Polsce.
Sie in Polen zu empfangen, ist für uns auch ein ungewöhnlich wichtiges Zeichen der Sicherheit. Das ist ein sehr starkes Signal der Verantwortung, die die USA immer auf sich nehmen für die Sicherheit Europas und der Welt. Die USA haben diese Verantwortung für europäische Fragen schon mehrfach gezeigt, während des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkrieges, während des Kalten Krieges, indem sie jedes Mal eine Rückkehr der demokratischen Regeln herbeiführten. Jedes Mal führten sie dazu, dass die Menschen frei wurden, zu einem normalen Leben zurückkehren konnten, manchmal nach Jahrzehnten, so wie es bei uns 1989 passiert ist.
Und er hat dann noch was Interessantes gesagt. Er sagte nämlich, 2025 wird dann Polen die EU-Präsidentschaft übernehmen. Und das Ziel dieser Präsidentschaft, das Motto sozusagen, wird sein, mehr Amerika in Europa.
Ja, wie realistisch aber dieses Motto dann am Ende sein wird, hängt, glaube ich, schon stark davon ab, wer diese Wahl gewinnt heute Nacht.
Jetzt was wir gerade noch nicht wissen.
Was wir ja gerade noch nicht wissen, genau. Denn eins ist, glaube ich, sicher, das hat ja Donald Trump auch in seiner letzten Amtszeit schon gezeigt, amerikanische Truppen auf dem europäischen Kontinent, die würde er, glaube ich, auch ohne mit der Wimper zu zucken abziehen.
Also etwa 10.000 allein in Polen im Moment.
Und ich glaube, diese Angst, dass das Engagement der USA in Europa merklich zurückgehen wird, die hätte man oder hat man hier in Polen bei Kamala Harris nicht so sehr. Ich sage nicht gar nicht, denn ich glaube auch, dass die Polen sich dessen bewusst sind, dass auch mit Kamala Harris der Fokus amerikanischer Außenpolitik mehr Richtung Korea, China gehen könnte.
Also zumindest ist Trumps Aussage, er werde den Krieg in der Ukraine ganz schnell beenden,
ja,
in Polen überhaupt nicht gut aufgenommen worden, weil die Sorge eben ist, dass dieser Krieg nicht beendet wird, weil Trump irgendeinen super Deal aus dem Hut zaubert, sondern weil er sich mit Putin abspricht und letzten Endes Kiew zur Kapitulation zwingt. Das haben auch tatsächlich Vertreter, Vertreterinnen aller polnischen Parteien oder des kompletten politischen Spektrums sehr, sehr deutlich klargemacht. Trotzdem machen sich jetzt gegenseitig Vorwürfe. Also wir hatten es ja schon angedeutet, dieses Verhalten Trump-Harris, das läuft auch entlang der Parteilinien. Mariusz Błaszczak, über den haben wir gesprochen vor zwei Folgen, glaube ich, als es...
Peace ging. Was macht eigentlich die Peace?
Genau, Kaczynski kämpft, hieß die Folge. Mariusz Błaszczak ist der mögliche Thronprinz, ein möglicher Nachfolger von Jarosław Kaczynski, war früher Verteidigungsminister. Und der macht der jetzigen polnischen Regierung schon mal heftige Vorwürfe. Die engen Beziehungen mit den USA liegen im polnischen Interesse. Es ist beunruhigend, dass die jetzige Regierung, Donald Tusk und seine Leute, sich für Kamala Harris entschieden haben. Nach dem Sieg von Donald Trump sollte Donald Tusk zurücktreten.
Also der Vorwurf, man setzt ja sowieso nur auf Kamala Harris und wenn Trump dann gewinnt, dann hat die polnische Regierung ohnehin keinen Einfluss mehr oder schlechte Beziehung zu der neuen Regierung in den USA und dann müsse unbedingt diese Regierung zurücktreten. Sonst. Genau, aber Sikorski hat sich natürlich zu diesem Vorwurf sofort geäußert. Ich sorge sehr dafür, dass man die Fehler der vorherigen Regierung nicht wiederholt, die komplett auf eine Seite gesetzt hat und dann hat Donald Trump verloren. Die Beziehungen mit der Verwaltung von Joe Biden waren dann schwierig am Anfang. Wir haben gute Beziehungen mit der Verwaltung von Joe Biden, aber gleichzeitig sprechen wir mit der Opposition, wie in normalen Demokratien üblich. Da, glaube ich, bezieht er sich auch auf den Fakt, dass damals vor 4 Jahren Andrzej Duda sofort nach der Wahl Donald Trump schon gratuliert hatte. Ne?
Stimmt.
Für den Sieg. Und als dann irgendwann klar wurde, dass eben Joe Biden gewonnen hat, hat er sich sehr lange Zeit gelassen, um Joe Biden für seinen Sieg dann zu gratulieren.
Also es ist so ein bisschen Fingerhakeln jetzt auch in der polnischen Innenpolitik und alle starren eigentlich da in Richtung USA.
Ich frage mich ja, ob das nicht auch ein bisschen hier für den innenpolitischen Wahlkampf, für die polnische Präsidentschaft nächstes Jahr genutzt wird gerade.
Also ein gewisser Radosław Sikorski macht ja relativ klar, dass er da gerne antreten möchte. Mhm. Also klar, das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Interessant fand ich eine Wortmeldung von einem, der bestimmt nicht Präsident wird. Adrian Sandberg von der Lewica, der neuen Linken im polnischen Sejm, auch Teil der Regierung. Sandberg kommt dann mit so einer überraschend anderen Meinung von der Seite. Ich denke, dass wir uns zu stark als Fans von allem, was hinter dem großen Teich passiert, positionieren. Das ist eine Perspektive auf Polen, als wären wir ein peripheres, abhängiges, kein unabhängiges Land. Solche Aussagen von wichtigen polnischen Politikern sind sehr unvernünftig.
Sicherheitspolitik ist das eine, auf die diese Wahl großen Einfluss haben wird. Ein anderer Faktor ist die Wirtschaftspolitik oder überhaupt die Wirtschaft an sich. Denn die USA sind für Polen der 7. wichtigste Handelspartner. Das heißt konkret, zwischen beiden Ländern sind 2023 Deals in Höhe von 16 Milliarden Euro abgeschlossen worden.
Und da gibt es natürlich in Polen die Sorge, dass wenn Donald Trump wieder auf Zölle setzt, auf eher Abgrenzung auch der US-Wirtschaft, dass das eben auch den polnischen Handel betreffen könnte.
Zumal die USA zu den wichtigsten ausländischen Investoren hier in Polen gehören und zum Beispiel die Atomkraftwerke bauen. So, kurzes Update. Es ist jetzt Mittwochmittag und es gibt tatsächlich schon ein klares Ergebnis. Donald Trump hat die Wahl gewonnen.
Haben wir nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell so deutlich wird. Also müssen wir jetzt kurz vor der Abgabe dieses Podcasts nochmal ganz kurz hier auf aktuelle polnische Reaktionen schauen, weil die gibt es natürlich schon und die sind intensiv.
Ja, das kann man wohl sagen, von beiden Seiten. Der erste, der mir über den Weg lief, war Andrzej Duda, der Präsident Polens. Der hat relativ früh Donald Trump gratuliert, you made it happen. Hat er noch hinterhergeschoben.
Ja, bei der Peace herrscht weitgehend große Freude. Mateusz Morawiecki, bis Dezember ja hier Premierminister, schreibt auch bei X, hier Herr Präsident Donald Trump, you did it. Sie haben eine weitere Person aus dem Oval Office gefeuert. Simply amazing. Aber Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, hat sich auch geäußert, sagt auch, er freut sich über den Sieg von Trump. Aber da hört man schon so ein bisschen Sorge mit. Ich freue mich über den Sieg von Trump. Ich weiß, dass Vance in Bezug auf diesen Teil Europas Ansichten hat, mit denen man auf gar keinen Fall einverstanden sein kann. Aber auf der anderen Seite, Trump wird der Präsident sein.
So optimistisch.
Mhm. Ja, über die Pläne von J.D. Vance hatten wir ja schon gesprochen. Das wäre auf gar keinen Fall so, dass Polen damit zufrieden sein könnte, wenn ja, die USA im Grunde die Unterstützung für die Ukraine zurückziehen und das Land aus polnischer Perspektive opfern würden.
Das waren jetzt also die Reaktionen der Opposition hier in Polen, also der Peace-Seite. Aber natürlich hat sich auch die Regierung geäußert, die Regierungsparteien. Zum Beispiel der Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz Auch der hat einen Tweet bei X abgesetzt und sagt da, die Amerikaner haben entschieden, die Vereinigten Staaten sind und bleiben für uns ein wichtiger Verbündeter, der für unsere Sicherheit eine sehr wichtige Rolle spielt.
Auch ein bisschen Hoffnung da drin.
Ja, genau. Also damit hat er noch lange nicht gesagt, was er da jetzt genau vermutet oder erwartet. Aber er hat zumindest nochmal klar gemacht, es ist ein sehr wichtiger Verbündeter.
Also überhaupt ist dieser Wahltag für Twitter oder Ex-Besitzer Elon Musk ja in mehrerlei Hinsicht ein richtig guter Tag.
Ja.
Nicht nur, weil seine eigene politische Karriere jetzt wahrscheinlich losgeht, sondern weil auch Donald Tusk zum Beispiel sich darauf beschränkt, bei Ex zu schreiben, Trump zu gratulieren und zu sagen, er schaut jetzt, he's looking forward, also er freut sich auf die Zusammenarbeit zum Wohle der polnischen und der amerikanischen Nation. Radosław Sikorski, heute schon mal angesprochen, der polnische Außenminister, der ist tatsächlich rausgekommen, hat was in Mikrofone gesagt und ich will es nicht überinterpretieren, aber ich finde, er sah also mindestens sehr ernst, wenn nicht geschockt aus.
Europa muss dringend mehr Verantwortung für seine Sicherheit übernehmen. Mit den Ausgaben für die Sicherheit und den Entscheidungen über die Migrationspolitik macht Polen das, womit die Verbündeten gerade erst anfangen. Mit unserer wiedergewonnenen Glaubwürdigkeit in der Europäischen Union und guten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wird Polen eine führende Rolle beim Aufbau der Widerstandskraft der Europäischen Union haben. Der Wind der Geschichte weht noch stärker. Die polnische Führung wird dieser Aufgabe gerecht werden.
Wiatr historii wieje jeszcze mocniej. Przywództwo Polski stanie na wysokości zadania.
Der Wind der Geschichte. Schon.
Ja.
Also er mit einer gewissen Gravitas.
Ich glaube, er sieht es tatsächlich so, dass dieser neue Präsident in den USA eben, dass das dazu führen wird, dass Europa mehr Verantwortung für sich übernehmen wird und Polen ja genau das schon die ganze Zeit will.
Einer, der richtig deutlich geworden ist, auch schon am frühen Morgen, ist Lech Wałęsa, der erste Präsident nach der politischen Wende 1989-90, der Chef oder Anführer der Solidarność-Gewerkschaft, der schlicht sagte, diese Wahl ist eine, ich zitiere, Schande für die Welt.
Wow. Und der amerikanische Botschafter hier in Polen, Mark Brzezinski, der versucht den Polen so ein bisschen die Sorge zu nehmen.
So richtig beruhigend, ne? Also er hat auch Englisch gesprochen und es dann ins Polnische gewechselt, damit es wirklich alle verstehen.
Niezależnie od tego, czy wygra wiceprezydent...
Unabhängig davon, ob Kamala Harris gewinnt oder der ehemalige Präsident Trump, ich bin absolut sicher, dass diese Bindung, die wir aufgebaut haben, die nahe Freundschaft, die Polen und die Vereinigten Staaten verbindet, sich weiter verstärken wird und in den kommenden Jahren blühen wird.
Ja.
Donald Trump sei ein großer Freund Polens und der Polen, hat Brzezinski gesagt, in der Hoffnung, so ein bisschen zu beruhigen. Aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich habe ihm das nicht so richtig abgenommen. Ich hatte schon das Gefühl, dass er selbst auch nicht so beruhigt ist.
Nee, zumal er, glaube ich, auch um seinen Posten ein bisschen bangen muss.
Mhm.
Das kommt ja auch noch dazu.
Vermutlich.
Ja. Was, glaube ich, noch wichtig ist zu sagen, ist, dass inwiefern diese Wahl in den USA ja doch auch nicht unerheblichen Einfluss auf die Innenpolitik hier in Polen hat. Denn das ist ja nicht nur in Polen so, sondern das gilt für ganz Europa, dass dieser Sieg von Donald Trump von den rechtspopulistischen Regierungen hier in Europa als enormer Rückenwind empfunden wird und auch durchaus so gewertet werden kann. Und das gilt auch für die Peace hier im Land. Wir stehen ja auch hier in Polen wieder vor den Wahlen.
Also nicht nur von den Regierungen, auch von den Parteien.
Von den Parteien, genau. Auch nächstes Jahr hier in Polen eine sehr, sehr wichtige Wahl, die Präsidentschaftswahl. Und die Peace dürfte mit Donald Trump in den USA für ihren Kandidaten ordentlich Rückenwind haben.
Einer, der das sehr deutlich formuliert hat, war der ehemalige Präsident Aleksander Kwaśniewski. Am Mittwochmorgen. Die Wahl von Trump verleiht der Peace Flügel. Sie wird als Hauptmotiv in der Präsidentschaftswahl genutzt werden. Es wird jetzt heißen, dass ein Peace-Präsident bessere Chancen haben wird, gute Beziehungen zu Präsident Trump aufzubauen, mit unserem größten Partner in Sicherheitsfragen. Das wird eine Art Leitmotiv. Auch psychologisch ist Trumps Sieg Wind in die Segel der Peace. Denn er macht es möglich, daran zu glauben, dass man nach 4 Jahren an die Macht zurückkehren kann. Das wird wichtig sein.
Das können wir ja dann beobachten, vermutlich in den nächsten Wochen. Ich glaube aber auch, dass das für, das wird auch einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wer von der Seite, also von Seiten der KO, also von der Partei von Donald Tusk, Präsidentschaftskandidat wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch der Warschauer Stadtpräsident Trzaskowski wird, sondern Ich glaube, da spricht jetzt vieles für Sikorski, für den Außenminister.
Einfach, weil er quasi die Kontakte und die Erfahrung hat.
Genau. Und weil er dann doch irgendwie noch, ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen härter und ist und beziehungsweise noch mehr die konservativen Wähler anspricht, als es Trzaskowski tut, der ja doch als, glaube ich, eher so für so eine woke Großstadtbubble steht.
Es gibt schon Wellen in der polnischen Innenpolitik, außenpolitisch ohnehin. Und jetzt ist hier gerade relativ viel in Aufruhr.
Nicht nur in den USA.
Für die polnische Sicherheitspolitik ist aber natürlich nicht nur die Wahl in den USA wichtig, also als Absicherung gegen einen möglichen russischen Angriff, sondern da wird jetzt schon viel entschieden, an der polnischen Grenze zum Beispiel.
In der zweiten Hälfte dieser Folge wollen wir nochmal anschließen an die letzte Folge. Festung Polen hieß die und da haben wir ja über die neue polnische Migrationspolitik gesprochen, die deutlich härter werden soll. Unter anderem ist da ja die Rede von einer befristeten und auch räumlich begrenzten Aussetzung des Asylrechts.
Mit der Begründung, an der polnisch-belarussischen Grenze findet ein hybrider Angriff statt. Da werden, so die polnische Regierung, gezielt Menschen hingeschleust, die zum Teil sogar ausgebildet sein sollen, um die Grenze anzugreifen. Das geht so weit, dass im Juni ein polnischer Soldat nach einem Messerangriff gestorben ist. Das Asylrecht, also so das Argument, greift hier nicht mehr, weil das ja keine richtigen Geflüchteten mehr sind, sondern im Grunde Angreifer.
Und solltet ihr diese letzte Folge noch nicht gehört haben, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier nochmal zu pausieren und das nachzuhören. Das lohnt sich, um zu verstehen, wovon wir jetzt gleich sprechen werden.
Wir wollen da nämlich nochmal nachhaken und genauer hinschauen. Denn für uns und auch die meisten anderen Journalisten gibt es zwar diese Aussagen der Regierung und die Zahlen, die der Grenzschutz, der polnische und auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex veröffentlichen, aber die Grenze selbst ist eine ziemliche Blackbox. Auf polnischer Seite gibt es eine Sperrzone, und auf der belarussischen Seite ist die Lage ohnehin ziemlich undurchsichtig.
Wir wollten also wissen, was das für Menschen hinter diesen Zahlen sind. Und deshalb haben wir mit David Romanowski gesprochen. David ist ein Journalist, in Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen und er macht Filme und Podcasts und hat im vergangenen Jahr immer wieder an der Grenze recherchiert.
Für nämlich einen Film und einen Podcast, unter anderem vom RBB produziert, beide mit dem Titel Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Kommt beides am 13. November in die Mediathek bzw. Audiothek der ARD. Und David hat sich dabei mit Angehörigen von verschollenen Menschen an den europäischen Außengrenzen, eben auch der polnisch-belarussischen, auf die Suche gemacht. David, die polnische Regierung erklärt ja im Grunde, dass dort an der Grenze ein hybrider Angriff stattfindet, mit dem Ziel, die Europäische Union und eben auch Polen zu destabilisieren. Da ist die Rede von zumindest teilweise gezielt angeworbenen Menschen. Also es klingt in der polnischen Debatte gar nicht mehr so, als würden da geflüchtete Menschen ankommen, sondern Kämpfende. Kannst du das bestätigen? Du warst dort, du hast dort Menschen getroffen. War das auch dein Eindruck?
Naja, ich war in den letzten Monaten, glaube ich, sechs Mal an der Grenze. Also ich war mit Aktivistinnen unterwegs bei Suchaktionen nach Vermissten. Und vor allem während dieser Intervention haben wir dann ja auch Menschen getroffen, die in diesem Wald feststecken. Viele von denen berichten auf jeden Fall auch, dass der belarussische Grenzschutz die Menschen mit Gewalt dazu drängt, über die Grenze zu gehen oder Leute dazu angestiftet wurden, irgendwie Steine zu schmeißen oder sowas. Ja, oder dazu wirklich auch gezwungen werden. Also wir haben im Podcast zum Beispiel auch die Geschichte einer jungen Frau, die nach ihrem Vater sucht, der an der Grenze verschollen ist. Der auf der belarussischen Seite war, als er verschwunden ist. Und sie hat dann zum Beispiel auch über die Männer, die mit ihm zusammen verschwunden sind, also die zu dem Zeitpunkt mit ihm unterwegs waren, in Erfahrung gebracht, dass der belarussische Grenzschutz die Gruppe aufgegriffen hat, sie in ein Auto gesetzt hat, mitgenommen hat und dann einfach an einer ganz anderen Stelle wieder ausgesetzt hat und quasi über den Zaun geprügelt hat, so mehr oder weniger.
Was sind das für Leute? Warum kommen die her? Warum gehen die diesen Weg über diese Grenze, diesen ja nicht ungefährlichen Weg?
Es kommt tatsächlich auch immer ein bisschen darauf an, zu was für einem Zeitpunkt man an der Grenze ist, weil es wirklich so Phasen gibt, in denen halt eine bestimmte Nation einfach viel mehr vertreten ist im Wald, was einfach auch daran liegt, dass dann in einem bestimmten Land gezielt Visa vergeben werden. Dieses Jahr war ich im Mai da und es waren, glaube ich, wirklich fast 80% der Leute kamen aus Eritrea oder aus Äthiopien.
Das sind Leute, die haben in ihren Heimatländern über die russischen Konsulate oder haben Visa erworben, sind dann nach Russland gegangen und von dort sind Sie den Weg angetreten nach Europa, oder wie läuft das?
Ja, genau. Also wirklich ausnahmslos alle, mit denen ich geredet habe, sind über Russland nach Belarus gekommen. Also alle mit russischen Visa.
Sehen die oder was sagen die denn? Gibt es denn auch diese Leute, die tatsächlich ausgebildet da irgendwie versuchen, über die Grenze zu kommen und die tatsächlich auch für den polnischen Grenzschutz da eine Gefahr sind? Also ist dir sowas untergekommen?
Ja, es ist halt schwierig, wirklich zu wissen, was auf dieser belarussischen Seite passiert. Ne? Ob es halt wirklich so Menschen gibt, die da einfach gezielt angeworben werden, um an die Grenze zu kommen und um irgendwie Chaos zu stiften. So. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Aktivistinnen und die Aktivisten auch Angst haben vor solchen Szenarien oder vor Angriffen natürlich auch. Ne? Ich war zum Beispiel an der Grenze in der Woche, in der der Soldat gestorben ist, nach dieser Messerattacke am Zaun. Hm. Und auch die Aktivistinnen waren wahnsinnig nervös, wahnsinnig angespannt, weil die auch vor so einem Szenario Angst haben, dass da halt in irgendeiner Art und Weise Provokateure über diese Grenze gebracht werden, die dann halt zum Beispiel auch sie angreifen.
Als 2021 okay. zum ersten Mal über diese Migrationskrise an der polnisch-belarussischen Grenze berichtet wurde, auch wirklich in einem größeren Stil, weil es waren viele 10.000 Menschen, die damals ankamen, war auch die Rede davon, dass es eben wahnsinnig gefährlich ist. Białowieża ist einer der letzten Urwälder Europas, da sind Sumpfgebiete drin, da fließen Flüsse durch. Und dann war eben auch die Rede davon, dass dort Menschen gestorben sind. Was berichten dir denn die Menschen, mit denen du gesprochen hast? Wie sind denn die Zustände dort im Wald?
Es ist nach wie vor gefährlich. Es sterben nach wie vor Leute an dieser Grenze. Es gehen Menschen verloren bei dem Versuch, über diese Grenze zu kommen. Es gibt Körper oder auch Skelette, die gefunden wurden, die auf polnischer Seite, die bis heute nicht identifiziert wurden. Wenn ich Migranten weit getroffen habe, mit denen geredet habe, von denen haben mir auch viele immer erzählt, dass sie Leichen gesehen haben, also sowohl auf der belarussischen Seite als auch auf der polnischen Seite. Rahik, über die wir auch in der Podcast-Serie erzählen, die ihren Vater sucht, der an der Grenze verschollen ist, die hat dann zum Beispiel auch Kontakt bekommen irgendwann während ihrer Recherche zu einem Mann, der beim belarussischen Grenzschutz arbeitet und der ihr dann die ganze Zeit auch Fotos geschickt hat aus dem Leichenschauhaus von Toten, die nicht identifiziert sind. Das ist natürlich für mich auch alles schwer zu verifizieren. Nach ihren Angaben hat sie so rund 30 Bilder von Toten bekommen, so in 6 Monaten.
Hattest du denn das Gefühl, dass die Leute, die sich auf diese Reise machen, dass denen bewusst ist, wie gefährlich das wird? Oder wird denen vorgegaukelt, was ja 2021 offenbar noch der Fall war, dass das eine ganz einfache Nummer ist, dass man eben einfach ein paar Kilometer durch den Wald läuft und dann ist man in der Europäischen Union?
Viele haben tatsächlich noch eine sehr naive Vorstellung von dieser Route. Viele sagen, dass das für sie eine Route ist, die so ein bisschen das kleinere Übel ist, als jetzt zum Beispiel die Route übers Mittelmeer oder über den Atlantik, über die Kanarischen Inseln oder sowas. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die haben jetzt auch so Geschichten erzählt, dass 2021 teilweise Menschen mit Badelatschen durch diesen Wald gelaufen sind. Und in kurzen Hosen, also wirklich komplett blauäugig, so komplett unvorbereitet. Das hat sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen geändert, aber ich glaube, worauf viele Leute nicht vorbereitet sind, ist einfach der Fakt, dass es dieses Pushback-Ping-Pong gibt, so nenne ich das mal, dass sie halt einfach dann wirklich wochenlang in diesem Wald feststecken und zwischen den jeweiligen Grenzschützern und Sicherheitskräften hin und her geschoben werden.
Ja, du hast jetzt schon ein Beispiel erwähnt aus eurem Podcast. Eine Geschichte, die hier in Polen auf traurige Weise sehr bekannt geworden ist, ist die eines jungen Irakers aus Erbil. Das gab ein Video davon, also deshalb ist das so bekannt geworden, von diesem Mann, der am Grenzzaun zwischen Belarus und Polen sozusagen kopfüber hing. Der hatte sich da verfangen beim Versuch, von Belarus nach Polen hinüberzukommen. Und unten stehen Grenzschutzbeamte, vermeintlich Grenzschutzbeamte. Man weiß es nicht so ganz genau, der Grenzschutz, der polnische, weiß das von sich, dass das Beamte von ihm waren und lachen ihn aus. Wir können das mal ganz kurz einspielen.
Oh,
kannst du mal sagen, wer ist das? Wer ist dieser Mann, der da zu hören ist?
Und zwar geht es um einen jungen Mann aus dem Irak, aus dem Nordirak, aus der autonomen Region Kurdistan. Mohammed Sabah heißt er. Und er ist 2021 im November wirklich in dieser Hochphase der Krise an der polnisch-belarussischen Grenze nach Minsk gekommen, damals noch mit einem belarussischen Visum. Und ist dann verschollen im Dezember.
Also verschollen heißt, die Familie hat einfach nichts mehr von ihm gehört.
Genau, der Kontakt ist einfach abgebrochen. Also die Familie wusste, dass er an der Grenze ist und dass er versuchen wird, mit einem Schleuser über diese Grenze zu kommen. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Die Familie hat nichts mehr von ihm gehört. Und 10 Monate später ist dann dieses Video aufgetaucht vom Grenzzaun. Und die Familie dieses Jungen ist sich zu 100% sicher, dass er das ist. Also die hat ihn auf diesem Video erkannt. Die sagen, das ist die gleiche Jacke, die wir ihm gekauft haben, bevor er losgeflogen ist nach Minsk. Das ist sein Gesicht, das ist sein Gürtel. Wir erkennen seine Stimme. Der polnische Grenzschutz allerdings, den wir auch kontaktiert haben für unsere Recherche, der hat bestätigt, dass dieser Mann am 6. Oktober 2022 aufgegriffen wurde vom polnischen Grenzschutz, dass er aber kein Asyl beantragen wollte in Polen und dass ihn dann, weil er ja kein Asyl in Polen beantragen wollte, dementsprechend nach Belarus gepushbackt haben.
Ihr begleitet ja diese oder habt für den Podcast die Familien dabei begleitet oder habt die getroffen, wie sie nach ihren vermissten Angehörigen suchen. Was haben die denn überhaupt für Möglichkeiten? Also können die überhaupt machen?
Das ist tatsächlich relativ schwierig, weil es keine großen Hilfsorganisationen gibt, die in irgendeiner Art und Weise in diesem Gebiet tätig sind. Um nach diesen Menschen zu suchen, musst du entweder auf Polnisch oder auf Russisch-Belarussisch kommunizieren, was natürlich auch Sprachen sind, die diese Menschen, die im Irak oder in Syrien oder im Jemen leben, nicht können. Eigentlich können die nichts machen. Die können über ihre Botschaften versuchen, bei den polnischen Behörden nachzufragen. Aber da gibt es dann auch das Problem, dass sehr viele Botschaften sich nicht darum kümmern. Also zum Beispiel die syrische Botschaft, der ist das komplett egal. Also im Falle von Mohammed sucht ihn vor allem sein Onkel Rekaut, der lebt in London, ist englischer Staatsbürger. Das Erste, was die Menschen machen, ist, sie kontaktieren die Schleuser. Die Angehörigen sind diesen Menschen dann auch ausgeliefert. Die machen auch ein Geschäft daraus, aus diesen Hoffnungen, dass die Schleuser oder Menschen, die irgendwie in diesem Umfeld aktiv sind, sich dann bei den Angehörigen melden und denen sagen so, ey, dein Bruder, deine Schwester, dein Neffe, die sind in einem Gefängnis hier in Belarus. Wir können dir ein Foto besorgen, überweist uns Geld, dann weißt du, dass der Mensch lebt. Oder die wollen ihr Geld machen. Die wollen sich jetzt nicht darum kümmern, dass irgendwas schiefgegangen ist. Und die wollen auch keine schlechte Werbung für ihr Geschäft. Die nächsten Leute, von denen sie versuchen, Informationen zu bekommen, sind die Menschen, die mit ihren Angehörigen auf dieser Route waren, die mit denen unterwegs waren. Und da gibt's dann das Problem, dass viele von denen entweder nicht reden wollen oder auch Angst haben. Viele Spuren von Vermissten führen dann auf die belarussische Seite. Es gibt so Organisationen, belarussische NGOs, die von Polen aus aktiv sind und die dann versuchen, auch Anfragen rauszuschicken. Aber es gibt niemanden vor Ort, der auf belarussischer Seite wirklich physisch am Start ist und irgendwas machen kann, weil ja vor allem auch niemand Zutritt hat zu dieser Zone an der Grenze. Also Rekaut, der Onkel von Mohammed Saba, der sucht nach wie vor nach seinem Neffen. Also das ist, das gibt immer noch keine Antwort und keine Gewissheit und er sucht weiter.
Kommen wir nochmal zurück, ganz zum Anfang. Polen will mit seiner neuen Politik Vorreiter sein in Sachen härtere, realistischere Migrationspolitik. Wie bewertest du das?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es keinen großen Effekt haben wird, weil in der Praxis ist dieses Asylrecht an der Grenze eh schon mehr oder weniger ausgesetzt. Und ich glaube, die einzige Konsequenz, die das dann haben wird, ist, dass dann einfach noch mehr Menschen verschwinden.
Warschau setzt auf eine harte Linie an der polnischen und damit ja auch an der EU-Außengrenze. Dabei soll auch das Asylrecht stellen- und zeitweise ausgesetzt werden. Das alles, weil Russland und Belarus einen hybriden Angriff fahren, um die Grenze und damit Polen und letztendlich die Europäische Union zu destabilisieren.
So das politische Narrativ. Und das scheint nicht ganz falsch zu sein. Tatsächlich schickt Belarus nicht nur Geflüchtete an die Grenze, sondern drängt, zwingt oder bewegt sie auch dazu, dort aggressiv vorzugehen.
Nur ist das eben lediglich das halbe Bild. Immer noch kommen vor allem viele Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze an, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, die nicht flüchten, weil sie Polen angreifen, sondern weil sie woanders leben wollen.
Pushback-Ping-Pong hat David das genannt, was dann an der Grenze passiert. Polen lässt die Menschen nicht rein oder schmeißt sie wieder raus, die belarussischen Dienste prügeln sie wieder nach vorn und zwischendrin gehen viele verloren. Der Kontakt zur Familie reißt ab, in vielen Fällen auch für immer.
Es war uns wichtig in der ganzen Diskussion um eine neue, härtere Asylpolitik, bei der, wie wir in der letzten Folge gehört haben, Polen vielleicht sogar Vorreiter ist für die EU, dass dabei dieser menschliche Aspekt nicht unter den Tisch fällt.
Und die Wahl in den USA gibt dieser harten Linie ja auch erstmal Rückenwind. Denn auch der, wie wir jetzt wissen, neue US-Präsident Donald Trump setzt ja auf Abriegeln. Noch wissen wir nicht, welche Folgen diese Wahlen im Einzelnen haben werden, aber die Sorge hier ist groß, dass jetzt für Polen, für die polnische Sicherheit, für das Bestreben, die Ukraine bis zu einer eindeutigen russischen Niederlage zu unterstützen und sich selbst damit zu schützen, deutlich härtere Zeiten anbrechen.
Bis wir uns wieder hören, hört doch mal bei David Romanowski rein. Wo bist du? Verschollen auf der Flucht kommt am 13. November in die ARD-Audiothek.
In einer Woche also. In zwei Wochen hören wir uns dann hoffentlich wieder in Polen. Bis dahin, do usłyszenia.
Tschüssikowski.